Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Sendung 415 des Computer Club 2 Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und dass wir sind nicht nur ich, der Heinz, sondern auf der anderen Seite der Telefonleitung ist der Wolfgang.
Auf der anderen Seite der Meinung. Ja, ich begrüße auch alle ganz, ganz herzlich, die uns heute und hier wieder zuhören. Und ich habe beim letzten Mal am Ende der Sendung den Heinz abwürgen müssen. Der Kerl hat wieder die Zeit vergessen. Wäre sonst wieder endlos lang geworden. Denn das letzte Thema vom Heinz, das war mit Huawei, dass die also wohl Druck bekommen haben von ein paar Branchengrößen und ihr neues wieder zurückgezogen haben. Und in dem Zusammenhang wollte ich da eigentlich etwas über Shotgiant erzählen. Shotgiant ist wieder so eine Sauerei von der NSA. Die haben ja Huawei über Jahre hinweg ausspioniert, also wirklich Industriespionage begangen und natürlich auch die chinesische Regierung. China reagiert da ziemlich sauer, die haben auch vollkommen recht dazu. Und zwar hat man bei Huawei eine Spezialeinheit angesetzt und es wurden wohl rund 100 Stellen des Computernetzwerks von Huawei infiltriert. Und da hat man dann eben Dokumente kopiert, Pläne, Baupläne und so weiter und so weiter. Außerdem hat sich die NSA auch Quellcode einzelner Produkte geklaut, muss man hier sagen, oder kopiert zumindest, denn der Code ist ja noch da. Und offensichtlich verliert die NSA jede Scham und die Amerikaner wissen gar nicht mehr, wie Scham geschrieben wird. Denn nach außen hin sagen sie ganz klipp und klar, man wollte sich und will sich die technologischen Erkenntnisse zunutze machen, um bei Verkäufen von der Technologie, die Huawei produziert, in andere Länder dann verkauft, die Computer- und Telefonnetzwerke besser ausspähen zu können. Also es gibt überhaupt kein Unrechtsbewusstsein oder sonst was. Man spioniert einfach in fremden Ländern, fremde Firmen aus, Technologien und sonst was. Und selbst regen sich auf und tun so, als würde die Welt untergehen, nur weil aus China ein paar Hacker in Amerika spionieren. Also diese Doppelmoral finde ich sowas von bescheuert. Das ist ja gar nicht mehr zu glauben. Und dieser digitale Kampf gegen China, den sie da aufgebaut haben, hoffentlich kriegen sie von den Chinesen, zumindest wirtschaftlich gesehen, ordentlich paar auf die Schnauze gehauen dafür. Denn ich kann es nicht mehr nachvollziehen, was dieser selbsternannte Weltpolizist sich da alles herausnimmt. Naja, Heinz, erzähl was Schönes.
Ja, du hast doch sicher auch alte Software.
Ja.
Und wenn man alte Software auf neuen Rechnern laufen lassen will, dann klappt das ja ab und zu nicht. Das kann man natürlich neu programmieren.
Ja, ich habe da nicht so die großen Probleme. Dann unter Linux klappt das meiste noch, ja.
Ja, es geht gar nicht mal so sehr ums Betriebssystem. Es geht dabei darum, dass zum Beispiel ein altes Programm in COBOL geschrieben oder in Fortran geschrieben, wie früher alle wissenschaftlichen Programme, soll heute auf einem hochmodernen Rechner laufen, ist aber nicht in der Lage, diese Multicore-Technik, also diese Mehrprozessortechnik auszunutzen. Dafür müsste man eventuell neue Compiler schreiben oder das Programm komplett anders aufbauen. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist, da teilweise die Programmierer nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich sag dann schon mal, wenn ich so Software sehe, der Student, der die damals geschrieben hat, ist mittlerweile in Ruhestand.
Ah ja.
Um das auszureparieren, gibt es ein Projekt, das heißt Reparma. Da arbeitet hier in Deutschland die Uni Darmstadt dran, aber es sind auch noch ein paar andere, die in Madrid eine Universität, in Ungarn, in der Schweiz und in Italien. Und die wollen eine Software oder einen Transformer schreiben, mit dem man so alte Software, einfach nehmen kann, schickt sie durch ein Hard- und Software-Konglomerat und hinterher kommt eine performante Lösung raus. Die gehen sogar so weit, dass sie Rechner bauen wollen oder Hardware bauen wollen, die mit FPGAs ausgestattet sind, die ohne Betriebssystem den Programmcode nachher direkt ausführen, den modifizierten Programmcode, um so eine tolle Leistung zu erreichen. Das Ganze ist ziemlich aufwendig. Es muss spezielle Software dafür geschrieben werden. Wie gesagt, sie wollen sogar spezielle Hardware dafür entwickeln, um überhaupt in der Lage zu sein, diese alten Quellcodes, die man hat, denn so aufzubereiten, dass sie in Multiprozessor-Umgebungen oder in Multirechner-Umgebungen sogar laufen, wenn man an Cloud zum Beispiel denkt. Aber es gibt Prototypen davon. Die sind auch gebaut worden und man hat eine Untersuchung gemacht oder hat ein Testprogramm genommen, das hat Bilder verarbeitet. In der Ursprungsversion brauchte denn ein Programm, das Programm mehrere Sekunden, um ein Bild auszurechnen. Mit der modifizierten Software werden 30 Bilder in einer Sekunde ausgerechnet. Also das bringt was. Und das Ziel dabei sind eben die zum Beispiel Anwendungen für Entwicklung von neuen Medikamenten oder die großen, komplexen Überwachungen von großen Schienennetzen oder zum dreidimensionalen Sehen von Robotern, also die Roboternavigation oder zur Qualitätskontrolle in der industriellen Fertigung. Denn da kommt es ja auch sehr, sehr oft auf Zeiten an. Ich habe jetzt beim Bekannten eine Applikation gesehen, da werden Nägel, wenn sie gefertigt werden, im freien Fall optisch untersucht, ob sie verbogen sind oder gerade sind. Und wenn sie verbogen sind, werden sie mit einem Pressluftstrahl weggeblasen. Das sieht genial aus, aber es erfordert sehr, sehr viel Rechenleistung, weil ja da eine Bilderkennung sein will, die muss unterscheiden. Der Nagel fällt ja nicht genau waagrecht runter, der liegt irgendwie, er muss gerichtet werden. Ist er gerade, stimmt der Kopf, stimmt der Durchmesser und sowas. Wenn irgendwas nicht stimmt, wird er rausgeblasen. Also, und wenn so eine Software ein bisschen älter ist, dann ist natürlich genial, wenn man sie mit einer Übersetzungssoftware in die neue Welt, in die moderne Hardware-Welt überführen kann. Ich hoffe, dass die damit Glück haben. Das soll jetzt noch 2 Jahre laufen, das Projekt, und mal sehen, was denn dabei rauskommt.
Hans, eine Sache habe ich nicht verstanden. Also wenn ich das Programm, das alte Programm auf einem Multicore-Rechner laufen lasse, dann wird nur ein Kern natürlich bedient. Okay, und ja, wenn ich es dann übersetzt habe, dann habe ich die 30-fache Verarbeitungsgeschwindigkeit, wenn das Programm jetzt plötzlich mit 4 Kernen bearbeitet wird. Wie funktioniert denn das?
Ja, mit 4 oder mehr Kernen. Es kommt ja auch an, welche leistungsfähige Hardware ich da drunter setze. Also, ich kann ja auch, wenn es zum Beispiel Bilderkennung ist, nehme ich eine Grafikkarte mit 128 oder 200 Cores und kann die damit bedienen dann.
Okay, gut. Da wird dann
und bin damit dann entsprechend schneller.
Es reicht also nicht aus, dass ich dann einen Multicore habe, sondern da muss ich dann schon mehrere zum Array irgendwo zusammengenagelt haben. Und das kann die Software dann, das aufteilen auf 256 Kerne oder sowas?
Das ist das Ziel, dass die auf die notwendige Hardware-Plattform anpassen kann, dass man das also parametrisieren kann. Ich brauche das eben für Dual-Core, ich brauche für 4-Core, 8-Core oder eben 128 Cores. Und das soll die denn leisten können.
Und wenn ich dann vorne ein COBOL oder ein Fortran-Programm reinschicke, was kommt denn dann hinten raus?
Maschinencode.
Also,
es ist nicht betriebssystemabhängig wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich direkt auf die Hardware geschrieben.
Ah ja, okay. Gut, ich meine, damit.
Also die Grafikprogramme das zum Beispiel machen, die Treiber. Die Treiber schreiben ja auch direkt in die Grafikkarte rein.
Ja, damit würde ich natürlich aber auch bei einem Single-Core Prozessor erhebliche Geschwindigkeitssteigerungen schon erreichen. Wenn ich das aus einem, was weiß ich, Fortran heraus übersetze, direkt in Maschine. Gut, haben wir das geklärt.
Solange keine Betriebssystemroutinen eingebunden sind.
Ja. Wir haben das ja wahrscheinlich alle irgendwo mitbekommen. Hotmail ist, aufgefallen. Microsoft hat einen Programmierer, der 8 Jahre bei Microsoft gearbeitet hat, an Windows 8.1, daher kommt da nicht der Name Windows 8.1, der ist abgemahnt worden 2012 wegen schlechter Leistung und da hat er gesagt, also wenn ihr das nicht zurücknehmt, dann werde ich irgendwann kündigen. Und das hat er noch nicht gemacht, aber er hat Betriebsinterna bezüglich Windows 8. Punkt irgendwas weitergegeben an einen französischen Blogger. Und der hat das dann verbreitet. So, und blödsinnigerweise muss man sagen, deswegen kann der Mann auch nicht gut gewesen sein für Microsoft, hat er das über Microsofts Hotmail verbreitet, diese Informationen. Und der Blogger hat es dann selbst auch weiter verbreitet. So, und da ist herausgekommen, dass Microsoft das Konto von diesem Programmierer, der aber jetzt nicht mehr zu kündigen braucht, jedenfalls nicht selbst, durchsucht, und da haben sie dann dahinter gekommen. Ich meine, das ist ja eine Sauerei, was der Junge gemacht hat. Ist ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden. Nur Microsoft geht einfach an die Konten seiner Kunden, und auch ein Mitarbeiter oder ein ehemaliger Mitarbeiter ist ja irgendwo ein Kunde und durchsucht diese Sachen. Da habe ich noch so gesagt, also es ist ja irgendwo unglaublich, und Microsoft stellt sich dann noch ganz hin, großkotzig, und sagt, wir dürfen das, denn wir haben genauso gehandelt, als hätten wir eine richterliche Genehmigung. Wir haben natürlich keine, aber wir haben so gehandelt, als hätten wir eine, nicht mehr und nicht weniger. Und schließlich können wir bei Gericht ja keine Genehmigung erwirken oder Verfügung, dass wir uns selbst durchsuchen können. Eine tolle Argumentation, wirklich großartig. Also, ihr habt euch da was Gutes ausgedacht, ihr winzig Weichs. Das winzig bezieht sich aber auf die Birne, und das war ich auch. Kommen wir doch mal zum nächsten Schritt. Nicht nur bei Microsoft steht das in den Bedingungen drin bei Hotmail, dass man das darf, dass man da zugreifen darf vom Betreiber aus, sondern mittlerweile ist herausgekommen, auch Apple, wen wundert's, macht das. Yahoo und auch Google kontrollieren die Mails, die über ihre Hardware laufen, um es mal so allgemein zu sagen. So, die nehmen sich ganz einfach das Recht, ohne irgendeinen Gerichtsbeschluss diese Sachen zu durchsuchen. Und sie rechtfertigen das damit, dass die Datenschutzregelungen, die sie ja als Geschäftsbedingungen haben, das erlauben. Und wenn man dann mal da hineinsieht, da steht doch bei Google, mit der Nutzung von Google Services erkennen sie an und stimmen zu, dass Google Informationen zu ihrem Konto und dem mit diesem Konto verbundenen Content möglicherweise aufruft, erhält oder weitergibt, wenn dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist oder Google sich im guten Glauben befindet, dass der Zugriff auf diese Informationen, die Beibehaltung oder die Weitergabe notwendig sind. Jo, und was sagt Yahoo? Yahoo ist berechtigt, auf Inhalte zuzugreifen und gegebenenfalls an Dritte weiterzugeben oder sie zu löschen, soweit Yahoo hierzu rechtlich verpflichtet ist oder dies nach pflichtgemäßen Ermessen notwendig und rechtlich zulässig ist. Ist doch toll. Und Apple, da muss man natürlich auch mal kurz dazu sagen, sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple ohne ihnen gegenüber zu haften auf ihre Kontoinformationen und ihre Inhalte zugreifen, diese nutzen, aufbewahren und so weiter. Und wenn ein hinreichender Grund zur Annahme ist, dass ein solcher Zugriff, eine solche Nutzung, Offenlegung oder Aufbewahrung angemessenerweise notwendig ist. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Also, alle diese E-Mail-Fuzzis, die da diese Dienste anbieten weltweit, nehmen sich in ihren Geschäftsbedingungen das Recht heraus, das, was ich mit irgendwelchen bespreche, austausche, hin und her schreibe, kommuniziere, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Geheimnisse oder sonst was, das zu lesen, zu nutzen, weiterzugeben und zu veröffentlichen. Mir bleibt nur ein einziges zu sagen. Ist nicht von mir, aber es passt hier hundertprozentig. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich sowas höre.
Das ist ein wirklich eine harte Sache. Man muss sich wirklich seine AGBs, die man an denen einfach zu, denen man zustimmen muss, wenn man so eine Mail haben will, muss man einfach zustimmen. Das geht ja sogar so weit, dass wenn ich ein Android-Handy habe, ein Smartphone habe, dass ich dem ja im Prinzip schon zustimmen muss, denn ich komme ja an den Play Store, also an dieses App-Verteil-Software, nicht ran, ohne ein Google-Mail-Konto zu haben, über das das Handy angemeldet ist.
Aber musst du denn an also diese blöde Einkaufstasche von den Googles daran gehen? Ich meine, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, an Apps heranzukommen, wenn auch nicht an so viele, aber wahrscheinlich auch nicht an so viele Beschissene, die alles ausspionieren. Ich glaube, das muss ich mal in der Fernsehsendung zeigen. Vielleicht habe ich es jetzt auch schon gemacht, wenn der Cast läuft. Das müsste man eigentlich mal machen. Das ist ja auch mal ein Thema. Aber Google ist ja, das sind ja die Guten. Guck mal, Google zwingt jetzt alle Gmail-Benutzer dazu, über HTTPS die E-Mails da zu senden und zu empfangen. Das war zwar bisher schon möglich, aber die drei, die übrig geblieben sind, die es noch nicht gerafft haben oder gar nicht wissen, wie HTTPS abgekürzt wird oder geschrieben wird, die werden jetzt dazu gezwungen. Und Google verschlüsselt alle E-Mails. Ganz klar, mit Richtung gegen die NSA. Man will den E-Mail-Verkehr besser schützen und das Ausspionieren der NSA erschweren. Sag mal, für wie doof halten die mich eigentlich? Kann man eigentlich Leute wegen Doofheit oder sowas einsperren? Eigentlich müssten doch Leute, die so etwas in die Welt setzen, müssten doch eingesperrt werden. Die lesen also mit, die haben in ihren Geschäftsbedingungen drinstehen, dass sie alles mitlesen, verwenden, verwerten und was weiß ich nicht können. Habe ich ja schon vor 10 Jahren erzählt. Da stand es ja auch schon drin. Und jetzt sagen sie, wir verschlüsseln das. Ja, verdammt nochmal, soll ich jetzt wirklich glauben, dass Google jetzt aufhört, in meine Mails hineinzugucken, wenn ich etwas über diese Gmail da mache? Nee, mit Sicherheit nicht. Und wie verschlüsseln die das? Mit Schlüsseln, die sie mit der NSA ausgehandelt haben, die sie verkürzt haben, wo die Schlüssel bei der NSA rumliegen, damit die das mitlesen können. Kinder, ich glaube, wir sollten doch wirklich mal so ein bisschen wach werden. All das ist nichts anderes als Augenwischerei. Keine Regierung dieser Welt lässt es zu, dass die Bürger irgendwelche Kommunikation betreiben unter ihren Augen, mit ihrem Einverständnis, die diese Regierung nicht lesen und auf diese nicht zugreifen kann. Und die Firmen selbst, gerade die, die von Werbung lesen, die wollen natürlich wissen, was kaufe ich mir, was will ich haben, was habe ich für Wünsche, wo gehe ich hin, wo esse ich was, welches Bier trinke ich, welche Pizza esse ich und den ganzen Kram. Natürlich will die das wissen, denn davon leben die. Ohne diese Informationen gäbe es eine Firma Google überhaupt nicht. Und was soll ich noch dazu sagen? Nee, ich könnte mich wiederholen, aber das will ich Ihnen, liebe Zuhörer, wirklich ersparen.
Man muss darauf aufmerksam machen. Ja. Die Sicherheitsinformationen oder Informationen über Sicherheitslücken sind ja seit 2002 über so eine Mailingliste oder so ein Forum verbreitet worden. Das Full Disclosure Forum oder die Mailingliste Full Disclosure. Und die macht jetzt leider dicht. Gut, es gibt natürlich immer wieder Bedenken dagegen, gab es. Die haben, das Forum war fast nicht moderiert, also jeder konnte im Prinzip reinschreiben. Sobald er eine Sicherheitslücke entdeckt hatte, was natürlich denn von Hackern oder von Kriminellen sehr dankbar aufgenommen wurde und ausgewertet wurde. Aber das war nicht der Grund, das Forum zu schließen, sondern der Betreiber, der John Cartwright, sagt, es ist heute fast nicht mehr möglich, in diesem rechtlichen schwierigen Klima ein offenes Forum zu betreiben. Denn er ist immer wieder von nicht näher benannten Mitgliedern dieser Security Community veranlasst worden, Löschungen vorzunehmen oder Beiträge rauszunehmen. Also er musste dann eingreifen, weil Leute sich darüber beschwert haben oder haben ihm Klagen an den Hals gehängt. Und das kann er als Amateur im Prinzip, er hat es ja nicht kommerziell gemacht, nicht mehr leisten. Und deswegen gibt es eben viel weniger Sicherheitsinformationen und die Sicherheitsfirmen oder die Fanatiker müssen sich jetzt sehen, dass sie ihre Informationen irgendwie anders zusammensuchen, was ich für sehr, sehr schade halte, dass diese Offenheit des Internet verloren geht. Und ob, wir haben ja in der vorigen Sendung über Tim Berners-Lee gesprochen, was er mit seinem offenen Internet vorhatte, das wird durch solche Aktionen immer weiter eingeschränkt. Und irgendwann können wir uns wirklich von unserem freien, offenen Internet ganz verabschieden.
Ich weiß nicht, ob wir das nicht schon haben. Denn es ist, glaube ich, am 8. März oder sowas gewesen. Da ist in der EU, hat der Industrieausschuss des EU-Parlaments, so heißt es genau, diese Spezialdienste gestattet worden. Das heißt also, Netzneutralität wird es nicht mehr geben, in dem Sinne, wie es bisher war, wenn es nach der EU geht. Denn der ITRE, dieser Industrieausschuss, hat einen Entwurf zur digitalen Neuordnung des Binnenmarktes zugestimmt. Und zwar ausdrücklich die Einrichtung von Spezialdiensten wie Fernsehübertragungen, Videokonferenzen und Gesundheitsdiensten in einer verbesserten Qualität vorzusehen. Das heißt also, wenn jemand mehr zahlt, bekommt er mehr Bandbreite, um es mal ganz klar zu sagen. Und derjenige, der nicht zahlt, so wie die meisten von uns, die ihre E-Mails verschicken oder sonst was, die hängen dann irgendwo hinten dran. Man hat das zwar sehr schön umschrieben und so etwas, dass das also nur sein kann, diese erhöhten Datenvolumina für Spezialdienste, wenn die Endkunden, die normalen, dann nicht benachteiligt werden und dass es dann nicht zu Netzblockaden oder Beeinträchtigungen kommen soll und so weiter. Aber ganz klar ist, es wird, wenn jetzt nichts wirklich Massives mehr passiert, ein Internet der mindestens zwei Klassen geben. Also Netzneutralität ist von der EU nicht gewollt und ich finde das also sowas von beschissen, was da kommt. Es gibt ein paar gute Sachen in der EU, aber solche Dinge hier, dann muss ich wirklich sagen, ich habe den Eindruck, da denken Holzköpfe. Anders kann es nicht sein. Ja, anders.
Wieso? Da haben die Telcos eine gute Lobbyarbeit geleistet.
Möglicherweise, Heinz, ja. Aber es gibt auch noch andere Geschichten, wenn sie denn Bestand haben. Das muss man natürlich dazu sagen. Und zwar geht es ganz einfach darum, dass wir haben da schon einige Male drüber gesprochen und ich habe auch die Geschichte schon mal deutlich gemacht vergangenes Jahr, dass die Bundesnetzagentur doch etwas tun sollte bezüglich dieser Routerbindung. Dass also irgendein Provider sagt, okay, du willst von mir Internetzugang, okay, musst meine Büchse an die Wand nageln und keine andere. Das hat die Netzagentur jetzt gekippt, das ist klar. Und jetzt kommt das Nächste, was sie auch sehr gut macht. Also Jungs, wirklich nicht nur einen, sondern alle vier Daumen von mir nach oben. Überlegt euch mal, welche ich meine. Und zwar diese Call-by-Call-Geschichte, die wir alle kennen. Also wir können eine Rufnummer vorwählen. Angenommen, wir sind bei einem ehemaligen Staatsbetrieb in der Bundesrepublik mit unserem Telefonanschluss. Und der ist ja nun recht teuer. Und ich kann eine Vorwahl wählen und kann dann viel günstiger telefonieren. Und das wird ja teilweise bei bestimmten Tarifen bei der Telekom unterbunden. Und jetzt hat die Bundesnetzagentur gesagt, nee Kinder, so geht's nicht. Das muss freigegeben werden. Die Telekom muss ermöglichen, dass ich Call by Call durchführen kann. Und da muss ich auch sagen, also wirklich alle Daumen, die ich so kenne, müssen da nach oben gehen. Was die Bundesnetzagentur da gemacht und entschieden hat, ist wirklich absolute Spitze. Ob wir jetzt damit durchkommen in Deutschland. Und das müssen wir sehen, ob unsere Regierung auch das entsprechende Rückgrat hat. Das hat sie ja nicht immer bewiesen. Denn Brüssel, die EU, will auch hier etwas anderes. Denn die EU möchte im Grunde genommen in dem Bereich Call by Call komplett alle Regulierungen streichen. Das heißt also, jeder soll machen können, was er will. Das heißt, jeder Telefonprovider soll in Zukunft laut EU sagen können, also wenn du bei mir telefonierst, darfst du nur über mein Netz telefonieren und darfst nicht Call by Call dir irgendwo was Billigeres und dies soll. Das ist EU. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Bundesnetzagentur und die Regierung, die Bundesnetzagentur hat es ja schon gemacht, aber unsere Regierung genügend Verstand und noch mehr Rückgrat hat, um das auch gegenüber der EU Bestand haben zu lassen. Ich drücke die Daumen.
Ich auch. In dem Internet tut sich ja im Moment sowieso ganz viel. Denn die obersten Chefs, also die Herren der Root Zone, wie das so schön heißt, die IANA, will das Zepter aus der Hand geben. Das ist eine amerikanische Regierungsorganisation, die immer noch die Aufsicht über über den Adresspool und den Namenspool des Internet oder jedenfalls über die Top-Level-Domain hat. Und die haben jetzt entschieden, sie wollen es aufgeben. Die DNS-Verwalter wird also nicht mehr die INA sein, sondern es soll eine neue Organisation dafür geschaffen werden, ein neues Organisationsmodell. Schon gehen die Diskussionen natürlich los, wenn die USA, also die staatliche Stelle, das heißt, IANA heißt Internet Assigned Numbers Authority, das sind immer diese wunderschönen amerikanischen Namen, wenn die jetzt die Kontrolle über die Root Zone, also über das Kernnetz aufgibt oder die Kernnamensvergabe aufgibt, dann muss ja irgendein anderer das machen. Bisher ist es ja so geregelt, das sind die obersten Chef, die ICANN, also die verwalten, das ist eine Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, das ist eine Organisation, die das Handeln macht, das macht das Operating. Die INAA ist einfach nur die Aufsichtsbehörde. Wenn die das jetzt aufgibt, wer soll dann die Aufsicht übernehmen? Und jetzt toben natürlich die Kriege. Zum einen sind die Konservativen in den USA, die Politiker, die sagen, ihr gebt das ganze Internet weg. Das ist Zurückfall ins 17. Jahrhundert oder was die alles sagen. Und sie haben eine große Angst davor, dass zum Beispiel die Vereinten Nationen die Regie übernehmen. Also dass irgendwelche Regierungszusammenschlüsse das übernehmen. Aber da sagte IANA, nein, das soll so nicht sein. Es sollen keine regierungsnahen Organisationen sein. Es soll, wenn, schon etwas Offenes sein. Und der Vertrag geht ja noch bis Oktober 2015. Wenn bis dahin keine ordentliche Lösung ist, dann ist eben das Angebot weg. Dann machen wir das weiter.
Mhm. Ja. Wir müssen abwarten, was passiert. Ich wollte noch eine positive Sache am Ende sagen. Und zwar, viele von uns kennen das, wir können im Internet jede Menge Verträge abschließen, irgendwas bestellen, machen, tun und so weiter. Wenn wir es dann kündigen wollen, dann heißt es, nee, das musst du jetzt schriftlich machen. Und jetzt hat das Landgericht München aber entschieden, dass ein Internetunternehmen eine Kündigung in digitaler Form akzeptieren muss. Was passiert? Ein Online-Dating-Portal hat einen Kunden, der gekündigt hat, der hatte seinen Vertrag digital im Internet geschlossen mit diesem Online-Dating-Portal, gesagt, pass auf, du hast per E-Mail gekündigt, das gilt nicht. Laut unseren AGB muss die Kündigung in Schriftform erfolgen, die elektronische Form ist ausgeschlossen. So, das heißt, und da hat der Richter gesagt, also so geht das nicht. Wenn da jemand sowas im Internet macht, in digitaler Form, dann kann man nicht sagen, jetzt gehst du zur Volkshochschule, lässt dir beibringen, wie man Briefe schreibt. Das war mal im vergangenen Jahrhundert mal so. Und lässt dir auch erklären, was eine Briefmarke ist, damit du das wieder kündigen kannst. Wenn du das im Internet abgeschlossen hast, kannst du das auch im Internet kündigen. Und auch generell, wenn du es anders abgeschlossen hast. Das muss also möglich sein. Und du musst dir auch kein Faxgerät anschaffen, nur weil die so gütig sind und sagen, in digitaler Form oder in elektronischer Form ist es nicht erlaubt. Nur Fax ist eine Ausnahme. Die sind ja sogar nicht in der Lage zu erkennen, dass ein Fax genauso ist, nur ein anderes Protokoll. Aber also, leider hat das Urteil noch keine Rechtskraft, das kann noch angefochten werden, aber ich denke und hoffe, dass das durchgeht und dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Alles, was wir im Internet abschließen, können wir auch über das Internet wieder kündigen. So, ich hoffe, Sie kündigen uns nicht die Freundschaft, wenn wir jetzt hier aufhören.
Über das Internet kann man übrigens auch im Shop bestellen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Es hat uns viel Freude gemacht und Ihnen hoffe ich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.
Und auf Wiederhören, muss man mal sagen. Tschö.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.